Guten Morgen miteinander. Wir grüßen euch herzlich im Namen von unserem Herr und Heiland Jesus Christus. Schön, dass wir miteinander hier zusammen sein dürfen, um zu beten, um auch auf das Wort Gottes zu hören. Ich möchte gern für die Zeit unter dem Wort Gottes im Gebet einstehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dürfen die Namen kennen. Du bist unseren Schöpfer, Erhalter, Erlöser und Vollender. Du bist Anfang und Ziel. Herr, wir bitten dich, dass an dem Tag, wo wir uns dürfen mit dem Gebet befassen, die Namen geheiligt wird, dass du in unserem Leben im Zentrum stehst, nicht nur heute, sondern an jedem Tag und zu jeder Stunde. Gib du uns Weisheit und Klinge, schenk uns, dass wir dürfen hören, wie Jünger hören, und wir bittet mit deinen Jünger, Herr, lehre uns beten. Amen. König David betet im Psalm 9, Vers 11. Es hoffen auf dich, die deinen Namen kennen. Denn du verlässt nicht, die dich, Herr, suchen. Psalm 9, Vers 11. Liebe Geschwister, Gebet bewegt unser Herz. Wir bitten Gott um Hilfe für unsere Geschwister, um unser evangelistisches Zeugnis in Wort und Tat. Wir bitten Gott auch um persönliche Heiligung und um Bewahrung. Und wenn Gott ein Gebet erhört hat, dann danken wir ihm. Das ist wunderbar. Und das soll nicht zuletzt auch immer wieder von Neuem geschehen, wenn der Dank, Buß und Bet Fürbitte Tag stattfindet. Aber ehrlich gesagt, das allein kann kein ausgefülltes, persönliches Gebetsleben sein. Beten ist mehr. Bitte, 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 danke, danke, danke. Wenn unser Gebet darin aufgeht, dann versprüht es den Charme einer Einkaufsliste. Mündlich vorgetragen in den Gebetsstunden und in den persönlichen Gebetszeiten. Die Bitten sind unsere Wünsche und wenn wir sie bekommen haben, setzen wir einen Dank zum Dank ein Höckli dahinter. Lasst mich zu Beginn unserer dreiteiligen Gemeinschaftspredigt, die ich mit Rico Jorisch von Basel teilen darf, der im Anschluss über das Gebet, das nach innen bewegt, und Markus Bischof, der darüber spricht, dass unser Gebet uns bewegt nach außen. Lasst mich zu Beginn nachdenken mit dir über dein persönliches Gebetsleben. Und ich verrate dir etwas. Es gibt mehr als bitte, bitte, danke, danke. Bevor du deinen Blick nach innen oder nach außen wendest, musst du ihn zuerst nach oben richten. Es kann kein vertrauensvolles Gebet in deinem Herzen geben, wenn dein Herz und deine Sinne nicht ganz und gar und zuerst und zuletzt im Gebet auf Gott selbst gerichtet sind. Wenn du ihn nicht kennst, kannst du ihm nicht vertrauen. Und darum hat der König David gebetet im Psalm 9, Vers 11. Es hoffen auf dich, die deinen Namen kennen. Denn du verlässt nicht, Herr, die dich suchen. Wer auf Gott hoffen will, der muss ihn kennen, der muss ihn suchen. Ein Christ mit einem erfüllten Gebetsleben hat zuerst Gottes Angesicht vor Augen. Ein solches Gebet bewegt nach oben. Du suchst das Wesen Gottes, nicht sein Werken. Du wirst nie eine wirklich innige, erquickliche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben, wenn deine Gebete vor allem aus einer langen Liste von Gebetsanliegen und Bedürfnissen besteht. Du musst den Geber suchen, nicht die Gaben. Was Gott von dir sucht, das ist deine persönliche und herzliche Liebe und Anbetung. So sagt es König David im Psalm 18, Vers 2, wo er als allererstes sagt zu Gott: Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Der Herr Jesus hat es uns gelehrt, dass der Vater solche sucht, die es nicht auf sein Portemonnaie abgesehen haben, sondern die ihn lieben um seiner selbst willen, die ihn im Geist und Wahrheit anbeten. Johannes 4, Vers 23. Du behauptest, dass Gott die Nummer 1 in deinem Leben ist? Gut. Dann muss er doch erst recht die Nummer 1 in deinem Gebet sein. Er, nicht du, nicht deine Bedürfnisse. Gottes Hände öffnen sich willig, aber nur dann, wenn du zuerst seine Nähe und sein Angesicht suchst. Und zwar nicht, damit er deine Anliegen und Bedürfnisse stillt, sondern ganz alleine um seiner selbst und seiner herrlichen, wunderbaren Person willen, nicht um seiner Machttaten, Wunder und Gaben willen und wegen. Allein nur, weil Gott ist, der er ist. Ich rede nicht von einer künstlichen Neuordnung deiner Gebetslisten und deiner Gebetsanliegen, sondern ich rede von einer Veränderung in deinem Herzen am Bettag. Eine Veränderung deines Herzens, damit sich dein Gebet bewegt nach oben. Suche immer und überall zuerst die Ehre Gottes, ihn selbst. Wenn Gott dein Heil ist in dem Herrn Jesus Christus, suche zuerst seine Ehre, dort in der anbetenden Gemeinschaft mit Gott, die seine wunderbaren Wesens- und Handelnsvollkommenheiten ins Zentrum des Gebetes stellt. Dort, bei seiner absoluten Unabhängigkeit, Unveränderlichkeit, Unendlichkeit, Ewigkeit, Allgegenwart, Einheit, Allwissenheit, Allmacht, Vollkommenheit, Geisthaftigkeit, Weisheit, Wahrheit, Treue, Gutheit, Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Langmut, Heiligkeit, Gerechtigkeit, seinem Eifer und seinem Willen, dort Dort lernst du zu beten, wie Gott es will. Dort lernst du, dich an ihm zu erfreuen. Der Herr Jesus selbst hat es uns so gelehrt. In seinem Mustergebet, sage ich mal, zum Vater unser. In seinem Mustergebet steht die Heiligkeit weit vor der Bitte um unser tägliches Brot, nämlich an erster Stelle. In dem Mustergebet unseres Herrn Jesus Christus steht das Reich Gottes weit vor der Bitte um unsere persönliche Bewahrung vor allem möglichen Übel. Er lehrt uns beten, erstens, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und zweitens, dein Reich komme. In dieser Gebetsgegenwart wirst du die Veränderung erfahren, nach der du dich sehnst, aber die dem alten Adam so zuwider war und gegen die so mancher stolzer, fromme Christ im Eigenwahn sich immer noch sträubt, nämlich, du lernst deinen ach so wunderbaren, großartigen, eigenen Willen zurückzunehmen, herabzufahren und schließlich wegzugeben in die Hand seines Willens, unseres geliebten und liebenden Vaters im Himmel. Denn der Herr Jesus hat uns gelehrt, so weiter zu beten. Drittens, dein Wille geschehe. Liebe Geschwister, ich denke, wer das Gebet nach oben zum Vaterherz Gottes selbst sucht, dessen Gebetsleben wird erneuert nach dem Willen Gottes. Vielleicht sehnst du dich schon lange nach einer entscheidenden Veränderung in deinem Gebetsleben. Du suchst nach Freude, du suchst nach Kraft im Gebet. Hier ist sie. Ich kenne einen Pastor, der hat es einmal so gesagt, ich zitiere, im Gebet bitte ich Gott nicht, dass mein Wille geschehe. Ich werde beim Beten in Übereinstimmung mit seinem Willen gebracht. Gebet ist die Bitte, dass sein Wille geschehe und mir die Gnade geschenkt werde, dass ich mich daran erfreue. Ich bin überzeugt, dass du deine Gebetsanliegen für dich selbst, dein Inneres und die Fürbitten für die Welt um dich herum nach außen, dass du sie erst dann mit Feuer und Flamme vortragen kannst, wenn sie von Gottes Wesen und Willen durchdrungen, von deinem völligen Vertrauen auf Gott gesteuert und mit Hoffnung auf die bestmögliche Erhörung durch unseren Herrn Jesus Christus gedrängt sind. Also, wenn sie der Gegenwart Gottes entspringen. Jedes Gebet, jede Fürbitte soll in der Rückführung und in Ausschau vom Wesen Gottes ausgehen und auf das Wesen Gottes hinführen, im Anfang und im Ziel. Das ist eine komplett andere Gebetsart als das endlose Herunterleiern unserer langen Gebetslisten. Weil nämlich jedes Gebet jedes Anliegen, das wir vorbringen, verankert ist im Vaterherz Gottes. Deine Gebete brauchen eine beständige Rückbesinnung auf Gott selbst. Und dann wird dein Gebetskampf gelingen. Die Freude an Gott wird die Gleichgültigkeit wegblasen. Die Angst vor Gott wird ersetzt durch vertrauensvolle Ehrfurcht. Eine tiefere Erkenntnis über Gott vor der geöffneten Bibel wird dein Gebetsleben bereichern, beleben und befestigen. Dein Gebetsleben wird wieder ein Ziel haben, nämlich das Ziel, das der Herr uns in der Schrift vorgibt. Tut alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, Vers 31. Das muss uns beständig vor Augen bleiben. Das gibt unserem Leben und unserem Gebetsleben das Ziel. Beten ist wie Velofahren oder Autofahren. Du musst gerade ausschauen, sonst kommst du nämlich vom Ziel ab. Wer auf das Ziel schaut, der lenkt sein Leben auf das Ziel zu. Wer zielgerichtet betet, der betet mit Freude, mit Ausdauer, mit Hingabe. Weil er nämlich weiß, wofür er betet. Dieses Gebet bewegt dich eben nach oben, auf dass Gott geehrt werde und sein Wille geschehe. Ein anderer Prediger hat es mal so zusammengefasst, ich zitiere, alles wahre Gebet besteht um der Herrlichkeit Gottes willen und ist gegründet in der Anbetung Gottes, gerichtet auf das Angesicht Gottes, geformt vom Wort Gottes, inspiriert vom Geist Gottes, dargebracht vor ihm vom Sohn Gottes, abzielend auf den Willen Gottes und erfahren von allen wahren Kindern Gottes. Liebe Geschwister, es ist mein Wunsch, dass von diesem Bettag in unseren Gemeinden ein erneuertes Gebetsleben in unseren Herzen entsteht. Möge unser persönliches Dasein und unsere Gemeinden von der Gegenwart Gottes gesegnet und durchdrungen sein. Dann wirst du mit Gewissheit beten, weil du weißt, worüber du mit deinem Gott redest. Und so sich Psalm 9, Vers 11 erfüllt. Es hoffen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du verlässt nicht, Herr, die dich suchen. Amen. Seid ihr bereit, mit mir Gott die Ehre zu geben? Wir wollen das tun im Gesang, mit den Worten des Liedes, O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Preist den Herrn, preist den Herrn. Erde, hör diesen Schall. Lass uns aufstehen und dieses Lied miteinander singen.
Gebet bewegt auch nach innen. Doch nicht jedes Gebet ist ein biblisches Gebet. Nicht jedes Gebet bewegt in die richtige Richtung. Welche Art von Beter bist du? Die folgende Begebenheit lesen wir in Lukas Kapitel 18, den Versen 10 bis 13. Zwei Männer gingen in den Tempel hinauf, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie der Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich erwerbe. Der Zöllner dagegen stand von Ferne und mochte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte: Gott, sei mir Sünder gnädig. Was ist mit Beten gemeint? Was beinhaltet das Gebet? Was beinhaltet unser Gebetsleben, sofern wir denn eines haben? Die folgende Auflistung ist nicht vollständig, reicht aber, um uns das Wichtigste in Erinnerung zu rufen. Gebet bedeutet Anbetung, dem Gott der Bibel, dem Schöpfer von Himmel und Erde, die Ehre geben, ihn groß zu machen, ihn zu bewundern. Gebet bedeutet Dank für die Erlösung in Jesus, für seine Fürsorge, Barmherzigkeit, Liebe, Treue, Geduld. Gebet bedeutet Besinnung. Gott ist heilig, gerecht und rein. Wir, begnadete Sünder, sind von seiner Güte, von seinem Wohlwollen abhängig. Gebet bedeutet Neuausrichtung, Abkehr von bewusst gelebter Sünde, Ausrichtung auf Gottes Wort, Plan und Willen, sich bewusst auf Gottes Reich und Sache auszurichten. Gebet bedeutet Fürbitte, Eintreten für Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennen, Verwandte, Arbeitskollegen, Nachbarn, die Regierung, Eintreten für Geschwister, die vom Weg abgekommen sind, die seelische Not erleiden oder körperlich krank sind, Eintreten für Missionare, Eintreten für Israel, Eintreten für die eigene Gemeinde, die Wortverkündiger, die Seelsorger. Beten bedeutet auch bitten für das eigene Vorankommen im Glauben, flehen um gottgewollte Veränderung, flehen, dass die Beziehung zu ihm gesund werden darf und auch unsere Seele in ihm zur Ruhe kommen kann. Bitte um größeres Vertrauen und größere Liebe zum Herrn. Gehorsam aus Liebe, mehr Treue. Und beten bedeutet auch segnen. Wir sollen segnen, Menschen in die Gegenwart Gottes bringen. Und zwar nicht nur die, die wir lieben, und nicht nur die Kinder, nein, auch unsere Feinde. Beten ist kein mythischer Vorgang, kein in sich hineinhören oder hineinsehen, kein Ritual, um sich mit dem Kosmos zu verbinden oder um Seelenfrieden zu finden. Beim biblischen Gebet geht es um eine bewusste Beziehung zu Gott Vater und zu unserem Erlöser, dem Herrn Jesus. Beziehung braucht Zeit. Beten heißt nicht nur reden, sondern auch hören, verstehen und handeln. Beim Gebet geht es nicht nur darum, was mich beschäftigt und was mich bewegt, sondern auch darum, was mein Gegenüber bewegt und beschäftigt, was Gott bewegt, was Gott beschäftigt. Das ist in der Bibel nachzulesen. In Sprüche 28, Vers 9 steht: Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Geht es denn darum, Gottes Arm durch meine Gebete zu bewegen? Oder nicht vielmehr darum, ob mein Vater im Himmel mein Herz, meine Füße und meine Hände durch die Begegnung mit ihm bewegen kann? Was wollen wir in Gottes Herz bewegen? Was kann Gott in meinem Herzen bewegen? Gott, Gebet bewegt. Wer bewegt wen und wozu? Geht es um meinen oder geht es um Gottes Willen? Dem Vater war es von Anbeginn ein Bedürfnis, mit uns Menschen Gemeinschaft zu haben. Schon im Garten Eden wandelte Gott mit Adam und Eva und unterhielt sich mit ihnen. Fördert der Geist Gottes in dir das Bedürfnis, Gott nahe zu sein? Und gehst du darauf ein? Durch die Gemeinschaft mit meinem Vater im Himmel wird meine aufgescheuchte Seele ruhig. Denn zur Gemeinschaft hat er uns geschaffen. Durch die Gemeinschaft mit ihm wird mein Herz, werden meine Gedanken von ihm her geprägt. Sein Wort, sein Reden prägt mein Denken und Handeln heute mehr als früher. Ich lerne ihn besser zu verstehen, stelle ihm nun öfter mein Herz, meine Hände und meine Füße zur Verfügung. Mein Beten richtet sich heute mehr auf seinen Willen und seine Ehre aus als früher. Gebet bewegt. Es bewegt mich mehr als früher, dass Jesus mich mit dem Vater versöhnt hat. Meine ganze Schuld vergeben ist. Er mich liebt. Er mich erzieht. Mich in seinem Weinberg arbeiten lässt und mich versorgt. Mein Herz ist dankbarer geworden. In Markus 11, 25 steht, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Gebet bewegt. Es bewegt mich dazu, meine Beziehung zum Vater und die Beziehung zu meinem Nächsten zu überdenken. Vergebung in Anspruch zu nehmen und auch selbst zu vergeben. Die Gemeinschaft mit meinem Vater im Himmel soll nicht durch bewusste Sünde getrübt werden. Gebet ist gelebte Beziehung. Wie sieht das bei dir aus? Es geht nicht nur um die Zeit, die wir zusammen verbringen, sondern um die Innigkeit, um die Liebe in der Beziehung. Wie oft und wie lange hältst du es in der Gegenwart Gottes aus? In Lukas Kapitel 6, Vers 12 steht, es begab sich aber in diesen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, und er verbrachte dort 5 Minuten im Gebet zu Gott. Das heißt hier die ganze Nacht. Der neue Mensch möchte diese Beziehung pflegen. Der alte Mensch hingegen sträubt sich mit Händen und Füßen dagegen. Beziehung ist Arbeit und fällt uns nicht einfach so in den Schoß. Echte Beziehung wartet nicht auf Gefühle, auf schöne Gefühle, sondern entscheidet sich willentlich zur Gemeinschaft. Gebet bewegt, aber auch unsere Gedanken bewegen uns. Leider meist von Gott weg. Die Blumen, die ich noch dringend zu gießen habe, das Hungergefühl, das mich erstmal zum Kühlschrank hinzieht, Mails, die ich noch checken sollte, und so kann ich mich in meinem Alltag verlieren. Ich kämpfe oft gegen meine Gedanken an. Die Zeit mit meinem Vater im Himmel ist mir wichtig. Ich brauche diese Begegnung. Ja, ich gebe es zu, ich bin abhängig von dieser Begegnung. Ich bin abhängig von Gottes Nähe und von Gottes Liebe. Und es ist eine gute Abhängigkeit. Es ist nicht unser Reden, nicht unser Drängen, was unser Vater im Himmel bewegt. Er hat doch die Übersicht über die ganze Welt, die Übersicht über alle Situationen in unserem Leben. Es sind nicht unsere wohlformulierten Gebete, die ihn zum Handeln bewegen. Es ist vielmehr unsere Liebe zu ihm, unser Vertrauen in ihn und unsere Suche nach seinem Willen, was ihn bewegt. Es ist das Einswerden durch seinen Geist. Es ist die Vater-Kind-Beziehung, die sein Herz die seinen Arm bewegt. Gebet bewegt. Nicht so sehr das darüber nachdenken und das darüber reden, sondern das Tun. Wer bewusst die Gegenwart Gottes sucht, wer sich gegen den alten Menschen durchsetzt und die Zeit in der Gegenwart Gottes verbringt, wird verändert, wird gesegnet und wird zum Segen. Amen.
Lied: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft. Wir singen es von Folie.
Gebet bewegt auch nach aussen. Wenn wir die vier Evangelium lesen, ist vor allem die letzte Woche dann der Tod und die Auferstehung vom Herr Jesus, der sehr einen breiten Umfang einnimmt in diesen Evangelien. Und wenn man bei Matthäus den Schluss liest, tut es für mich fast so überkommen wie ein König, der seiner Dienerschaft am Schluss noch die Anweisung gibt, seine Güter gut zu verwalten. Und ich werde die letzten drei Verse lesen von Matthäus 28, wo der Herr Jesus sagt: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich werde da drei Punkte machen. Wenn wir den ersten Punkt anschauen, ist das Situationsumfeld. Und das ist heute schon sehr stark verändert. Wir haben uns losgesagt von Gott, schon weit zurück. Und durch das ist auch die Bibel in den Hintergrund gekommen. Sie ist heute ein Buch wie tausend andere Bücher. Das heisst, die absolute Wahrheit gibt es nicht mehr. Es ist alles relativ geworden. Und von dem her gesehen, wenn wir als Christen noch die absolute Wahrheit ausleben oder weitergeben wollen, tun wir uns bereits exponieren, dann werden wir ausgrenzt, dann sind wir extrem, wir sind fundamental und so weiter. Was stark mitgeholfen hat, jetzt auch bei unseren Kindern, bei der jüngeren Generation, ist der Feminismus und das ganze Gender, das jetzt gekommen ist, das absolut Satanische, das zerstörerisch wirkt, wo wir einfach uns bewusst sein lassen, dass wir diesen Fehler nicht machen, dass wir das Private und das Öffentliche nicht trennen. Nicht, dass wir anfangen, die Fakten und die Werte auseinandernehmen. In der Schule haben sie die Fakten, all das, was man sagt und behauptet, und die Heimlehrer es noch die Werte und wir nehmen das auseinander. Das wäre fatal, weil da tun wir etwas trennen, was die Bibel immer zusammenlässt. Unser Leben soll in der Heiligung sein, unter der Führung vom Geist Gottes. Der zweite Punkt ist die göttliche Perspektive. Und das ist mit dem Grund, dass ich diese Verse gelesen habe, weil da drin nie, in dieser Situation nie, sagt der Herr Jesus: Mir ist gegeben alle Gewalt. Und das gibt ganz eine andere Ausgangslage, das gibt ganz eine andere Dimension, einen bei uns zu haben, im Auftrag von einem da zu sein, der alles im Griff hat, wo alle Gewalt ihm gegeben ist, alle Macht ihm gegeben ist und wir dürfen auf seiner Seite sein. Und so beginnt der Dienst auch nach aussen, wie wir es bei den Vorrednern gehört haben, ganz klar im Gebet. Dass wir beten für all die, die wir kontaktieren wollen, die wir allenfalls auf sie zugehen wollen, für all die, die uns der Herr in den Weg gelegt hat, Nachbarn, Mitarbeiter und so weiter. Und da möchte ich einfach an Daniel und seine drei Freunde erinnern. In Daniel 2 haben wir so ein Beispiel, wo über sein Todesurteil gefällt worden ist vom amtierenden König und der Daniel mit seinen Freunden sich zurückgezogen hat und Gott bittet und Gott ist ihnen begegnet. Gott hat ihnen geholfen. Und damit komme ich zum dritten Punkt, wo es heisst, der Auftrag an uns nach aussen, Gebet bewegt nach aussen. Und da haben wir den Auftrag noch gelesen, so geht hin in alle Welt. Jetzt, wir haben immer wieder in all diesen Generationen, haben wir Geschwister, die gehabt, die rausgegangen sind, in den verschiedenen Ländern raus und den Diensten so wahrgenommen haben. Der Grossteil der Christen ist im Land geblieben, wie ich auch. Ich bin da geblieben, habe mir es gut sein und gut tun. Und jetzt ist Gott uns entgegengekommen. Er tut uns nämlich jetzt anhand von diesen Fremden durch dieses Missionsfeld in die Schweiz rein transportieren. Jetzt können wir uns auf der einen Seite aufregen und sagen, was soll das? Das Ghetto, wo das gibt, das Unrecht, das da kommt und so weiter. Unser Wohlstand, der zusammenbröckelt. Oder wir können es von der göttlichen Seite anschauen und sagen, danke Herr Jesus, du schickst uns Leute, die dich noch nicht kennen. Dass wir für sie beten und für sie dürfen einstehen. Und dort hat mir geholfen, weil Gott ja Menschen den Freiwillen gegeben hat und wir den auch nicht wollen und nicht können beeinflussen, was im Römer 10, Vers 14 bis 17 steht, wo dort der Paulus sagt, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserer Predigt? So kommt der Glaube aus der Predigt und das Predigen durch das Wort Christi. Und wir alle, die heute da sind, sind anhand von einer Predigt, von einer Botschaft aus dem Elternhaus, haben wir den Schritt zu Jesus da. Und jetzt haben wir alle, die da sind, auch den Auftrag, diese Botschaft weiterzugeben. Es kann nicht jeder predigen, es kann nicht jeder auf die gleiche Art, aber ein neues Testament oder ein Traktat oder eine Einladung weitergeben, das braucht nicht viel. Und dann schließt der Herr Jesus noch die Ausführungen mit dieser gewaltigen Zusage, wo er sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Geht uns das nicht Mut? Und wie manchem Gläubigen hat das in den vergangenen Jahrhunderten die schwierigsten Umstände, die schwierigsten Situationen Mut gegeben, zu wissen, er ist bei uns. Und er ist ja bei uns bis ans Endziel. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für das grosse Vorrecht, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast, dass du selber auf die Erde gekommen bist, uns den Weg frei gemacht hast in die Gegenwart Gottes und dass wir mit unseren Gebeten deinen Arm bewegen können. Danke, was du schon gewirkt hast an uns, durch uns, unter uns und dass du weiter wirken willst in der letzten Zeit, wo wir sind. Dass wir alle dürfen als Lichter in einer dunklen Welt sein und die froh und frei machende Botschaft dürfen unverboten weitergeben. Segne du die ganze Gemeinde, segne du jedes Einzelne. Amen.